Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Zweiter Könige, Kapitel 4. Ab Vers 18. Wir lesen zunächst nur bis Vers 20. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Er sagte zu dem Knecht: Trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter, und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Gott, alle Schrift ist von dir ausgehaucht und darum nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und darum bitten wir dich, dass du uns jetzt ausrüstest, dass wir Menschen Gottes sind, die für dich leben, zu deiner Ehre. Und darum sprich zu uns, wie nur du es kannst, Herr, lebensverändernd. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben bereits am letzten Sonntag einiges über diese Schunemiterin gehört. Sie war eine verheiratete Frau im Wohlstand und sie lebte in Frieden. Und eines Tages, wir wissen nicht genau wie, aber sie wurde aufmerksam auf den Propheten Elisa, der regelmäßig durch ihre Ortschaft Schunem zog. Und durch Gottes Gnade durfte sie erkennen, dass Elisa kein gewöhnlicher Mann ist. Er ist ein heiliger Mann Gottes, ein Prophet des Herrn. Und sie sehnte sich nach dem heiligen Gott. Und so nötigte sie Elisa doch, bei ihr zu Hause einzukehren und zu essen. Und ja, sie tat noch mehr. Sie setzte sich dafür ein, dass ein Obergemach auf ihrem Haus gebaut wird, sodass Elisa und sein Knecht Gehasi dort regelmäßig übernachten konnten. Diese Frau, so haben wir gelernt, hatte ein Verlangen nach Gott und den starken Wunsch, ihm doch zu dienen. Sie tat viel, sie gab sich größte Mühe, aber sie verlangte nichts dafür zurück. Aber der Herr segnete sie für ihren Einsatz. Ihr Mann war nämlich alt und sie hatten keine Kinder, doch ganz unverhofft schenkte der Herr ihr durch ein Wunder einen Sohn. Und eigentlich könnte diese Geschichte doch so gut enden mit dem Vers 17. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Das wäre doch so ein schöner Abschluss, so ein wunderbarer Ausgang dieser Geschichte. Mit diesen freudigen Worten hätte es doch enden können. Aber nein, nein. Das Leben ist nicht so, dass immer alles gut verläuft, immer alles freudig endet. Nein, es gibt ganz unerwartete Wendungen im Leben. Im Leben kann urplötzlich alles ganz anders kommen, als du es dir gedacht hast. Und so auch hier im Leben der Schunemiterin. Man könnte weitaus mehr sagen, aber ich möchte mich beschränken auf 4 Lektionen, die ich rausgreifen möchte aus diesem Text, die nützlich und wichtig sind, auch für dein Leben. Und die erste Lektion, die wir uns anschauen wollen, ist eine sehr, sehr unangenehme Wahrheit. Nämlich erstens, der Tod kann plötzlich und vollkommen unerwartet zu dir kommen. Nochmal ab Vers 18. Und das Kind wuchs heran, und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Er sagte zu dem Knecht: Trag ihn zu seiner Mutter. der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Es heißt hier, das Kind wuchs heran, das heißt, es lernte laufen, es lernte sprechen. Und sicher war dieser Sohn eine große Freude für seine Eltern. Welch ein Geschenk Gottes, um hohen Alter noch ein Nachkommen zu haben. Und der Vater, wir erfahren es hier auch später, er war ein wohlhabender Landbesitzer, seine Knechte waren Feldarbeiter. Und es war gerade Erntezeit, die schönste Zeit im Jahr, wo man voller Freude ernten kann. Wo man das so hart gearbeitet hat übers Jahr. Und wir können sagen, es war eine freudige Zeit. Alles lief so gut für die Familie. Alles verlief so gesegnet. Ja, bis eben zu jenem Morgen. Der kleine Sohn verließ das Haus, um den Vater auf dem Feld zu besuchen. Und plötzlich klagt der Kleine über heftige Kopfschmerzen. Und er sagt zum Vater, mein Kopf, mein Kopf. Und nun, der Vater ahnt nichts Schlimmes. Denn so etwas passiert hin und wieder. Gerade bei Jungen, die auf alles Mögliche hochklettern und von allem Möglichen runterfallen. Er ahnt nichts Schlimmes. Er bittet einfach seinen Knecht, den Sohn doch zu seiner Mutter zu tragen, dass sie ihn pflegen möge. Und das macht diese Mama auch. Der Kleine sitzt auf ihrem Schoß. Und diese liebe Mutter hat sicher alles versucht, um seine Schmerzen zu lindern. Sie wird ihn getröstet haben. Sie wird ihn gestreichelt haben. Vielleicht wird sie ihm gesungen haben. Was für ein Segen ist es, eine liebevolle, fürsorgliche Mutter zu haben, die sich kümmert um ihre Kinder. Kinder, nimmt das nicht als selbstverständlich an, wenn ihr Eltern habt, die sich um euch kümmern und die für euch da sind, wenn es euch nicht gut geht. Aber schaut, die Schmerzen des Kindes hören einfach nicht auf. Und nun folgen diese schrecklichen Worte, Vers 20. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Ihr geliebter, einziger Sohn stirbt in ihren Armen. Und was wir hier lesen, kommt vollkommen unerwartet. Denn zunächst einmal erwartet man das nicht, weil es ein kleiner Junge ist. Man denkt, er hat doch noch sein ganzes Leben vor sich. Dann ist es auch noch unerwartet, weil es eben keine vorherigen Anzeichen dafür gab, dass er todkrank war. Einfach so aus dem heiteren Himmel, aus dem Nichts stirbt er. Und insbesondere unerwartet war es deshalb, weil Gott doch dieses Kind durch ein Wunder geschenkt hat. Es war ein Wunderkind. Das heißt, wenn man von einem Kind auf der Erde erwartet hätte, dass es nicht stirbt, dann doch dieses, was der Herr so auf wunderbare Weise geschenkt hat. Wir lernen hier eine außerordentlich wichtige Lektion, die uns nicht gefällt, die aber dennoch wahr ist, so sehr sie uns auch schmerzt. Der Tod kann jeden von uns zu jeder Zeit unerwartet treffen. Und zwar auch die Frommsten in unserer Mitte. Denn diese Mutter war zweifelsohne gottesfürchtig. Der heilige Prophet wohnte in ihrem Haus. Gott hat ein wunderbares Wunder für sie getan. Ohne Zweifel, Gottes Segen ruhte auf dieser Familie. Niemand hätte erwartet, dass nun diese Familie so getroffen wird von diesem Unglück. Niemand. Konkret heißt das für uns, keiner von uns weiß, wann es soweit ist. Wir wissen nicht, wann es uns oder unsere Geliebten trifft. Und ja, wir lernen hier sogar, es kann Kinder jederzeit treffen. Ein Gedanke, der mir als Vater das Herz bricht, wenn ich darüber nachdenke. Und darum will ich gerade den Kindern in unserer Mitte sagen, erachtet es nicht einfach als selbstverständlich, dass ihr lebt. Und denkt nicht über den Tod einfach so, als sei das etwas, das in weiter, weiter Ferne liegt. Wir hören hier von einem kleinen Kind, das stirbt. Verstehst du, liebes Kind? Du weißt auch nicht, wie lange du zu leben hast, wie keiner von uns es weiß. Es heißt in Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag hervorbringt. Du hast keine Ahnung, was der morgige Tag mit sich bringt. Darum suche den Herrn heute, auch ihr lieben Kinder. Suche den Herrn heute und meint nicht, ihr müsstet euch erst später, wenn ihr alt seid, zu dem Herrn bekehren. Wohin wirst du gehen, wenn du sterben musst? Die Heilige Schrift sagt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach aber kommt das Gericht. Deswegen suche doch heute den Herrn. Bete heute zu Jesus, dass er dir deine Schuld vergibt, so wie wir es im Psalm 51 gelesen haben. Und dass er dich aufnimmt in sein ewiges Königreich. Und wenn du auch klein bist und sehr jung bist, der Herr Jesus kann dein Gebet erhören. Und er wird dich aufnehmen in sein ewiges Königreich. Glaub nicht, du musst warten, bis du alt bist. Rufe heute seinen Namen an. Bitte ihm heute. Und hier, ihr Lieben, ist auch die Verantwortung für uns Eltern. Denn wer sagt dir denn, wie lange dein Kind leben wird? Wie lange du dein Kind hast? Darum nutze die Zeit, dein Kind zu Christus zu führen. Weil du nicht weißt, wie lange es möglich ist. Ich frage dich darum, hast du zu Hause deine Familienandachten? Liest du deinem Kind vor aus der Heiligen Schrift? Betest du für dein Kind? Bist du ein Vorbild für dein Kind? Verschwende nicht die Zeit, die dir gegeben ist, um zu dem Herzen deines Kindes zu sprechen über Christus und die einzige Erlösung in ihm. Denn ja, du weißt nicht, wie lang dein Kind bei dir ist. Eine Wahrheit, die mir wehtut als Vater, die aber dennoch wahr ist. Und wir müssen sie hören. Ja, und wenn es schon Kinder ganz unerwartet treffen kann, ja, wie viel mehr denn uns, die wir älter sind? Ich las in der Biografie des Erweckungspredigers George Whitfield, der eines Tages an einem Schiff unterwegs war. Und auf dem Schiff gab es einen gottlosen Mann. Er war der Koch auf dem Schiff, ein Säufer. Und der sprach stolz. Er wollte böse sein bis vielleicht so 2 Jahre, bevor er stirbt. Und dann in den letzten Jahren wird er sich bessern und ein guter Mensch werden. Dieser Mann, der sich so stolz brüstete in seiner Bosheit, er starb 6 Stunden später an einer plötzlichen Krankheit, die er nicht erwartet hat. Darum suche den Herrn heute, solange er sich finden lässt. Suche ihn heute. Meine Frage ist, bist du bereit? Denn in dem Propheten Amos steht geschrieben, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Auch will ich dich fragen, ob du dir bewusst bist, dass die, die dir nahestehen, jederzeit gehen können. Ich predigte auf der Beerdigung meiner eigenen Schwester. Und ich sah, wie einige da waren, die in Streit mit meiner Schwester auseinandergegangen sind und unversöhnt geblieben sind. Die es bereuten, dass sie das niemals mehr geklärt haben, denn sie sehen, in Anbetracht des Todes sind all diese Streitigkeiten null und nichtig. Man wünschte, man hätte noch die Gelegenheit gehabt. Oh, oder ich erinnere mich, wie ich auf der Beerdigung eines Bruders war und mit ihm an dem Grab seiner geliebten Frau stand. Mitglied meiner Gemeinde zu der Zeit, die wir erst noch vor einigen Tagen quickelbändig gesehen haben, doch sie fiel unglücklich und starb. Seine Ehefrau, heute da und morgen schon beim Herrn. Meine Frage ist darum auch, wie gehst du denn um mit den Menschen, die in deiner Nähe sind? Mit deinen Ehepartnern, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit den Gemeindemitgliedern, mit den Menschen, die in deiner Nähe sind? Heute hast du die Gelegenheit und vielleicht nur heute, sie zu ehren, sie zu erbauen, sie zu lieben, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, ihnen zu dienen. Verstehst du? Ja, der Tag kommt. Der Tag des Todes, und er kommt unerwartet. Darum heißt es im Buch der Prediger, Kapitel 7, es ist besser, man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Denn dort, im Haus der Trauer, ist das Ende aller Menschen, und der Lebendige nehme es zu Herzen. Das heißt, denke darüber nach, nimm es dir zu Herzen, dass der Tod jederzeit kommen kann. Der Herr hat das Leben gegeben. Der Herr kann es jederzeit nehmen, wann er will und wie er will. Und ganz oft nicht so, wie du willst. Und das führt mich zu meiner zweiten Lektion. Die zweite Lektion lautet, manchmal wirst du Gottes Handeln überhaupt nicht verstehen. Stell dich darauf ein. Wenn man liest von dem Tod des Sohnes, so fragt man sich eines. Warum? Warum? Und was ging wohl in der Mutter vor sich? Die Frage stellt sich, warum schenkt Gott denn einen Sohn, nur um ihn dann wieder wegzunehmen? Wozu? Hat er Freude an dem Leid dieser Frau? Selbst der Prophet Elisa ist hier überrascht. Wir sehen dann später in Vers 27, die Frau macht sich auf zu Elisa und dann sagt er, ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht kundgetan. Das heißt, der Herr hat es dem Elisa verborgen, was passieren wird. Elisa, der Prophet des Herrn, der sonst Offenbarungen von Gott empfängt, er empfängt hier nichts. Elisa ist perplex, Der Herr hat hier etwas getan, ohne es den Propheten wissen zu lassen. Ja, bitte versteh das. Es mögen Dinge in deinem Leben passieren, die gegen alles gehen, was du erwartet hast. Und all deine wunderbare Theologie über die Souveränität Gottes wird erschüttert werden und auf die Probe gestellt werden. Es werden Situationen kommen, wo du dich fragst, warum? Warum? Irgendwie kann das nicht richtig sein, was hier passiert. Warum tut Gott mir das an? Und manchmal mag es sogar so düster um dich aussehen, dass es so scheint, als würde Gott dich leiden lassen wollen. Tage der dunklen Vorsehung Gottes. Tage, wo du durch das Tal des Todesschattens wandelst und wo du nichts mehr siehst und nichts mehr verstehst und dich nur fragst, warum. Ein englischer Prediger im 19. Jahrhundert ging einmal durch den Hyde Park in London spazieren und er fand dort im Gras liegend ein Stück Papier und er hob es auf und er stellte fest, es war ein Stück eines Briefes. Aber der Anfang fehlte und ebenso war der Schluss nicht vorhanden. Er konnte zwar lesen, was auf diesem Stück Papier stand, aber er wurde nicht schlau daraus. Er konnte nicht verstehen, worum es ging, weil der Anfang und das Ende fehlte. Und so sagte dieser Prediger, so ist Gott häufig Gottes Vorsehung und sein Plan für unser Leben für uns. Es ist geheimnisvoll und wir sind oft voller Unruhe, weil wir nicht verstehen, was Gott vorhat. Wir verstehen nicht den Anfang, warum Gott diese Sache so geschenkt hat und so geführt hat in unserem Leben. Und wir verstehen nicht so recht das Ende, wohin das alles führen soll, was der Zweck und das Ziel dieser Dinge ist. Wir sehen eben nur ein Bruchstück, ein Ausschnitt. Wir wissen, eines Tages, wenn wir bei dem Herrn sind, dann werden wir das große Ganze überblicken. Dann wird sich das ganze Geheimnis für uns lüften. Aber bis dahin, stell dich darauf ein, wirst du manche Dinge nicht verstehen. Aber weißt du, es ist gar nicht so wichtig, dass du alles verstehst. Es ist vielmehr wichtig, dass du in allem vertraust. Und weißt, wie Gott ist. Vertrauenswürdig und gut und gerecht. Glückselig bist du, wenn du in den Tagen, wo Unglück, Leiden und Tod kommen, wo du nichts mehr verstehst, doch vertraust. Und ich will nicht schon zu viel vorwegnehmen, aber wenn wir dann weiterblättern zu Kapitel 8, da sehen wir plötzlich, was der Herr für einen gewaltigen Segen aus dem Tod dieses Sohnes dann bringt für die ganze Familie. Denn als die Familie eigentlich vor dem Ruin steht, hört der König davon, dass der Junge in dieser Familie gestorben ist und auferweckt worden ist. Und weil er das hört, rettet er die Familie. Wir sehen hier, ich will das nicht vorwegnehmen, aber wir sehen hier, dass letztendlich diese traurige Geschichte zu einem unfassbaren Segen für die ganze Familie führen muss. Aber das sah natürlich in diesem Moment niemand, als der Sohn da tot da lag. Aber nein, du musst ja gar nicht alles überblicken. Du musst ja gar nicht alles verstehen. Du musst aber lernen, in allem zu vertrauen. Und das führt mich zu meiner dritten Lektion. Obwohl du nicht verstehst, solltest du dennoch vertrauen und den Herrn vertrauensvoll suchen in deiner Not. Lass uns nun schauen, wie diese Mutter hier reagiert. Und ich kann dir schon so viel sagen. Sie reagiert im Glauben. Du siehst hier, wie sie eine in heiliger Weise ihre Fassung bewahrt. Eine Ruhe, ein Frieden, der so übernatürlich erscheint. Die Schunamiterin weiß, kein Mensch kann ihr helfen, ihr Sohn ist tot. Er schaut, sie sucht keine Hilfe bei Menschen. Wir sehen das hier ganz deutlich im Text, ab Vers 20. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Das allein schon drückt ihren Glauben aus. Sie fängt nicht an, wild zu schreien und zu klagen. Sie trägt ihren Sohn hoch und legt ihn in das Bett des Mannes Gottes. Das heißt, sie befiehlt ihren Sohn Gott an. Und sie schließt die Tür zu. Das heißt, niemand soll den toten Jungen sehen oder ihn gar begraben. Auch ihr Mann und ihre Knechte sollen ihn nicht finden. Denn sie weiß, kein Mensch kann jetzt etwas tun. Kein Mensch kann ihr helfen in dieser Situation. Sie sucht Gott. Also was tut sie? Vers 22. Und sie rief ihren Mann und sagte, schicke doch einen von den Knechten und eine von den Eseln. Und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Sie will zu Elisa reiten. Und schaut, sie hat offensichtlich ihren Mann nicht erzählt, was los ist. Sie sagt ihren Mann allein, dass sie zu Elisa reiten will. Und das wundert ihn. Warum willst du heute gehen? Denn es war wohl die Gewohnheit, dass man am Sabbat zu Elisa ging und an besonderen Neumonden, so wie das Gesetz Moses sagte, sich aufmachte, um wahrscheinlich Gottesdienst zu feiern, um das Wort Gottes zu hören. Wir haben hier wiederum ein Beleg dafür, dass es die Gewohnheit der Heiligen seit jeher war, an einem Ruhetag auszuziehen, um Gottes Wort zu hören. Ihr Mann fragt sie, was sie denn da heute möchte, denn er rechnet ja gar nicht damit, dass ihr Sohn verstorben ist. Und sie sagt einfach nur zu ihm, Friede mit dir. Wörtlich einfach Shalom. Das meint Friede, Unversehrtheit, Heil, das Gegenteil von Unheil. Es sind Worte des Glaubens, Friede. Im Glauben, alles wird gut sein. Ich mache mich jetzt auf. Shalom, Friede, Unversehrtheit. Ich gehe im Glauben. Man fragt sich, warum um alles in der Welt sagt sie ihren Mann nichts. Und sicherlich ist das hier uns nicht als Vorbild geschrieben, dass man seinem Mann gewisse Dinge verheimlichen sollte. Aber sie tut das, weil sie glaubt, dass ihr Kind wieder leben wird. Sie will vielleicht ihrem Mann die Trauer und das Geschrei ersparen. Und wir können davon ausgehen, ihr Mann war nicht so tiefgläubig wie sie. Er hätte vielleicht gar nicht nachvollziehen können, was für eine Hoffnung noch in ihr ruht und warum sie sich aufmacht. Das Geschrei wäre groß gewesen, weil sie glaubt es. Und sie macht sich auf. Sie sagt, das letzte Wort dazu ist noch nicht gesprochen. Ich ziehe aus. Vers 24. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immerfort an. Halte mich nicht beim Reiten auf. Es sei denn, dass ich es sage. Halte mich nicht auf. Ich ziehe aus mit ganzer Kraft. Ich suche den Herrn in den Propheten Elisa. Er wird mich erhören, er wird etwas tun. Vers 25, so zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. So zog sie hin. Und das, ihr Lieben, sieht man in dem Leben der Kinder Gottes. Sie sind in Trauer, sie erfahren Leid, sie werden mit dem Tod konfrontiert. Und von uns, den Kindern Gottes, heißt es, und sie zogen hin. Sie suchen den Herrn. Sie ziehen nicht ab vom Herrn. Sie wenden sich nicht gegen den Herrn. Sie machen sich auf zu dem Herrn, ihn zu suchen. Denn er ist ein Beistand in Nöten reichlich gefunden. Vers 25. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die Schunemiterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagt, gut. Wir sehen hier noch einmal, diese Frau hat kein Interesse an Menschenhilfe. Sie geht dem Gespräch mit Gehasi völlig aus dem Weg. Sie sucht kein Mitleid, er kann ihr nicht helfen, sie lässt sich nicht aufhalten. Und sie sagt, als er sie fragt, wie es ihr geht, gut. Wörtlich steht hier wieder nur Shalom. Gehasi fragt, sie ist Shalom für deinen Mann und für dein Kind und für dich ist Shalom da. Und sie sagt Shalom. Das ist keine Lüge, sondern ein Wort des Glaubens. Shalom, Friede, es ist alles gut. Sie macht sich auf zu dem Mann Gottes, weil sie glaubt daran, dass der Herr eingreifen wird, in wunderbarer Weise. Vers 27, und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Gehasi reagiert hier so, weil es unangemessen war, dass eine Frau einem Mann so nahe kommt. Und wenn ihr die vorherigen Verse nochmal lest, dann werdet ihr sehen, was für einen starken Abstand eigentlich dort gehalten wurde zwischen dieser Frau und Elisa. Doch obwohl sie weggestoßen wird, klammert sie sich trotzdem weiter an ihn fest. Wir sehen das dann in Vers 30. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Sie lässt sich nicht wegstoßen. Sie will, dass der Herr ihr hilft. Und wir erfahren später auch noch über Gehasi, dass er im Grunde ein Heuchler war. Dazu ein anderes Mal mehr. Aber wisst ihr, es wird einiges geben, auch in deinem Leben, wenn du den Herrn suchst, wenn du wirklich Hilfe bei ihm suchst. Es wird einiges geben, was dich wegstoßen will und was dir sagen wird, lass ab. Aber du wirst weiter festklammern und sagen, so wahr der Herr lebt, ich lasse dich nicht. Greif ein, hilf mir in meiner Not. Sie ist betrübt und das erkennt Elisa, im Gegensatz zu Gehasi. Er erbarmt sich über sie, er tadelt sie nicht, sie kommt im Glauben. Und sie sagt, Vers 28, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Ihr Lieben, sie erwartet, dass der Herr ihre Not wendet, denn schließlich hat sie ein Wort des Herrn bekommen, dass ihr ein Sohn geschenkt wird. Und auch Elisa korrigiert sie nicht, denn auch er hat das Wort des Herrn so verstanden, dass ihr ein Sohn geschenkt wird. Es überrascht ihn, dass der Herr es ihm nicht mitgeteilt hat. Vers 29, da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm einen Stab in deine Hand und geh hin. Und wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Und geh hin, lass dich von nichts abbringen und nimm den Stab und lege ihn auf sein Gesicht. Und Elisa tut das in dem Glauben, dass der Herr ihn dann wieder auferwecken wird. Aber schaut mal, die Frau, die Mutter scheint damit nicht zufrieden zu sein. Sie sagte, Vers 30, die Mutter des Jungen aber sagte, wo sie das hört, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. So machte er sich auf und ging ihr nach. Sie will, dass der Prophet höchstpersönlich kommt. Sie fleht hier zu Gott, indem sie an den Propheten festhält, denn er ist Gottes Sprachrohr. Die Frau sucht keine Hilfe bei Menschen. Sie teilt es nicht ihren Mann mit, sie sagt Gehasi nicht, was los ist. Sie schüttet all ihre Not allein vor Gott aus. Und wisst ihr, man kann im Grunde von zwei Seiten des Pferdes herunterfallen. Es gibt die einen, die nie sagen, wie es ihnen geht. Die sagen, es geht nimmer gut. Man sieht es ihnen aber an, dass sie Kämpfe haben. Ihr Lieben, man sollte lernen, auch darüber zu sprechen, wie es einem geht. Denn wir als Gemeinde sind eine Familie. Wir teilen einander mit, welche Kämpfe wir haben und welche Not wir haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die fast nichts anderes zu tun haben, als allen Leuten mitzuteilen, wie schlecht es ihnen doch geht. Nie hörst du das Wort Shalom von ihren Lippen. Diese Menschen sollten unbedingt lernen, ihre Fassung zu bewahren in einer heiligen Weise. Und anstatt so vielen Menschen mitzuteilen, wie es ihnen geht, tatsächlich zu sagen, Shalom, mir geht es gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich suche sein Angesicht und er wird mir helfen. Ich vertraue auf seine heilige Hilfe. Denn die Frau hat zwar ihren Sohn verloren, aber Gott sei Dank nicht ihren Glauben. Sie sucht keine Menschenhilfe, weil ihr kein Mensch helfen kann. Der Herr muss eingreifen. Und schaut, auch Elisa muss hier eine wichtige Lektion lernen. Vers 29. Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften. Das haben wir gelesen. Aber was ist das Ergebnis, dass er Gehasi losschickt? Vers 31. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Der große Prophet Elisa hatte gehofft, dass durch die Berührung seines Stabes Gott gnädig sein wird, glauben, und dass er den Sohn auferweckt von den Toten. Aber Elisas Glaube hier wird auf die Probe gestellt. Denn Gottes Kraft ist nicht beliebig verfügbar. Es ist keine Magie, kein Automatismus. Er muss sich erbarmen. Der Name Elisas bedeutet, Gott hat geholfen, Gott rettet. Und das nun muss Elisa für sich selbst wieder neu erfahren. Mich erinnert das an eine Begebenheit im Neuen Testament, wo die Apostel Jesu Christi versuchen, einen Dämon aus einem Kind auszutreiben. Aber die Jünger mussten feststellen, dass sie es nicht können. Und Jesus sagt, bringt ihn zu mir. Er tadelt ihren Unglauben. Und er sagt dann, wir lesen das in Markus Kapitel 9, und er sprach zu ihnen, diese Art, diese Dämonen, sie können durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Denn es ist kein Automatismus. Gottes Kraft, Gottes Macht ist kein Zauberspruch, es ist nicht beliebig einsetzbar. Es kommt von Gott im Himmel, den wir anflehen müssen, den wir suchen müssen im Gebet. Und nun handelt Elisa auch so. Vers 32. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür zu, hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Elisa schließt die Tür ab, denn kein Mensch kann jetzt irgendwie helfen. Elisa betet, denn seine Hilfe kommt vor dem Herrn. Aber schaut, auch wiederum passiert nichts. Vers 34. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Wir haben das bereits schon bei Elia gelesen, den Meister Elisas, als der Sohn von der Witwe Zarpats gestorben ist. Erinnert ihr euch? Da heißt es, und Elia streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Ja, und auch in Apostelgeschichte 20 lesen wir von einem jungen Mann, der im Fenster saß und es überkam ihn ein tiefer Schlaf. Eutychus. Er fiel aus dem dritten Stock und starb. Und dann heißt es, Paulus aber ging hin und warf sich über ihn und umfasste ihn. Der Tod hat diese Männer so tief bewegt, so ergriffen, dass sie sich ganz identifizieren mit diesem Toten. So als wären sie selbst der Tote. Das ist, was wahre Fürbitte ausmacht. Sie treten ein für diese Person, als wären die Augen des Toten ihre Augen. Die Hände, der Mund des Toten, als wären es die eigenen Gliedmaße. Es ist Stellvertretung im Gebet. Und das ist, was wahres Flehen vor Gott ausmacht. Man identifiziert sich stellvertretend mit diesem Toten hier. Und man ruft den Herrn an, als würde es das eigene Leben betreffen. Wir lesen hier, der Leib des Kindes wurde warm. Das heißt, beginnt nun der Herr wieder Leben zu schenken. Aber Elisa sieht noch nicht mehr. Und das heißt in Vers 35, da ging er wieder im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin. Könnt ihr euch das vorstellen, wie unruhig er war, wie verzweifelt er war, wie er hierhin geht und dorthin und den Herrn sucht und sagt, du musst doch jetzt endlich eingreifen. Vers 35, und er stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Und ja, hier, da nieste der Junge siebenmal. Und der Junge schlug seine Augen auf. Elisa ließ nicht nach. Er blieb dran. Und der Junge, er fängt plötzlich an zu niesen. Überlegt euch das, was das für ein Schock gewesen sein muss. Aber was für eine positive Reaktion. Der Junge niest. Und zwar siebenmal, die Zahl der Vollkommenheit. Er wird vollkommen gesund. Alles Schädliche wird aus ihm herauskatapultiert. Er macht seine Augen auf. Der Junge lebt. Aber wenn es doch Gottes Absicht war, den Sohn zum Leben wieder zu erwecken, warum erhört er dem Elisa nicht gleich beim ersten Mal? Warum nicht bei der Berührung mit dem Stab? Warum nicht beim ersten Beten und so weiter? Nun möchte der Herr vielleicht Elisa und auch uns lehren, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen sollten, dass wir ihm vertrauen sollten. Wisst ihr, in Hebräer Kapitel 11, Vers 35, da wird ja diese Frau erwähnt. Da heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 35, dass Frauen durch den Glauben ihre Toten durch Auferstehung wiedererhielten. Das bezieht sich auf das Alte Testament. Im Alten Testament gibt es aber nur zwei Stellen, wo Frauen ihre Toten durch Auferstehung wiedererhielten. Einmal erlebte es Elia mit der Witwe in Zarpat. Und die zweite Frau war mit Elisa, eben diese Schunemiterin. Die Schunemiterin glaubte und durch Glauben und Vertrauen. Und weil Elisa glaubte, wurde der Sohn von den Toten auferweckt. Du wirst so manche Situation in deinem Leben erleben, wo dir kein Mensch helfen kann. Die Frage ist, wirst du in diesen Tagen im Glauben sagen, Shalom, Friede, ich kenne meinen Herrn, er wird mir beistehen in meiner Not. Und wenn es vielleicht nicht um deine Not geht, sondern um die Not anderer, wirst du wie Elisa handeln? Und die Betrübnis nicht nur sehen und sie wegstoßen, wie Gehasi es tut, sondern die Betrübnis dieser Menschen zu deiner eigenen machen und intensiv in die Fürbitte gehen, in stellvertretendes Gebet, so als wäre die Not, ja sogar der Tod der anderen, dein eigenes Schicksal, deine eigene Not. Wie ist das bei dir? Nun lass mich dir noch viertens und letztens diese trostreiche Lektion mitgeben. Sei getrost, denn die Not und der Tod, sie haben nicht das letzte Wort. Nochmal Vers 35. Da nieste der Junge siebenmal und der Junge schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf diese Schunemiterin. Und er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Wir sehen hier, dass unser Herr Macht hat über Leben und Tod. Und was auch immer dir passieren mag, und wenn dir selbst der Tod begegnet, dein Herr, dein Gott ist mächtiger. Mächtiger als alles, was dich bedroht, als alle Not, die du dir vorstellen kannst. Wisst ihr, Shunem lag bei einer Hügellandschaft südlich und nördlich, das heißt, wenn du über die Hügel gegangen bist, lag ein anderes Dorf. Nein. Und so wie auf der einen Seite südlich ein Kind auferweckt wurde von dem Toten, so wurde einige Zeit später auch ein Kind auferweckt aus dem Toten. In Nein, im Norden. Lukas Kapitel 7. Und es geschah bald darauf, dass Jesus Christus in eine Stadt ging, genannt Nein, und seine Jünger und eine große Volksmenge ging mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Als der Herr sie sah, der Herr Jesus sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seine Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Ja, in Wahrheit, Gott hat sein Volk besucht. Dieser Christus ist größer als Elisa. Er spricht ein Wort, es geschieht. Er ist das Leben in Person. Er kam selbst. Er sandte keinen Stab, Er kam selbst. Er identifizierte sich mit uns Sündern. Er nahm Fleisch und Blut an. Unsere Augen, unsere Hände, unsere Münder. Er wurde ein Mensch wie wir. Er nahm unseren Tod, unsere Schuld, unsere Sünde stellvertretend auf sich, um uns aus unserem Seelend herauszuretten und uns ewiges Leben zu schenken. Jesus sagt, Johannes 5, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Er ist das Leben in Person. Er hat Vollmacht, Leben zu schenken. Und ich sage dir, eine Auferweckung, die größer ist als die Auferweckung von dem zeitlichen Tod hier auf Erden. Denn wir lesen in Hebräer Kapitel 11, wenn wir nämlich weiterschauen, Vers 35, so Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Aber dann heißt es weiter, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen. Das heißt, sie starben. Und dann heißt es, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Es gibt eine bessere Auferstehung als die, die dieser kleine Junge hier erlebt hat. Jesus sagt, als Lazarus gestorben ist, zu seiner trauernden Schwester. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann stellt er diese Frage, glaubst du das? Und so ist auch meine Frage an dich heute Abend. Glaubst du das? Dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und wer auch immer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Eine größere Auferstehung. Und so will ich dir sagen, was auch immer dir zustößt, an traurigen, schmerzhaften, ja, wenn der Tod dir mit seiner hässlichen Fratze selbst begegnet. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich will nicht müde werden, euch immer wieder vorzulesen aus Offenbarung Kapitel 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was auch immer dir begegnet an Trauer, an schmerzhaften Verletzungen und Tragödien in deinem Leben, weiß darum, dass du nicht für ewig trauern wirst. Der Tag wird kommen, wo es keinen Tod und keine Trauer mehr geben wird. Denn es heißt in 1. Korinther Kapitel 15, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, dem die Ehre sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir wollen dir danken für das Wort, das wir hören durften. Für dieses Wort, das du selbst ausgehaucht hast. Und das uns lehren soll, uns unterweisen soll, uns zurechtweisen soll, uns überführen soll. Herr, wir beten, dass dein Wort all dies tut an uns, dass dein Wort nicht vergeblich gesprochen wurde, sondern dass wir es uns zu Herzen nehmen. Hilf doch, dass wir ganz auf dich vertrauen. Was immer auch geschieht, Herr, was jeder Einzelne von uns in seinem Leben noch erleben muss, dass wir besonnen sind, dass wir im Glauben leben, Herr. Und wenn wir trauern müssen, dass wir nicht trauern wie jemand, der keine Hoffnung hat, sondern dass wir wissen, wenn jemand von den Deinen stirbt, dann ist er selig. Denn du sagst, selig die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Herr, mach uns weise, dass wir doch bedenken, dass wir sterben müssen. Herr, so oft ermahnt uns dein Wort, genau das zu tun. Und wir tun's ja doch nicht. Und wir meinen ja doch, es würde uns nicht betreffen. Und dann plötzlich sehen wir, dass es ganz schnell uns doch treffen kann. Herr, lass uns dein Wort ernst nehmen. Lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise handeln. Wir beten, dass niemand hier ist, der die Beschäftigung mit dir, der den Schritt hin zu dir meint, er könne das hinauszögern, bis er irgendwann mal alt ist und sich dann damit beschäftigen. Sondern mach uns doch klar, dass wir nicht wissen, ob wir den morgigen Tag noch erleben und dass wir deswegen heute dich suchen, dass wir heute zu dir kommen und heute um Vergebung bitten und dir heute nachfolgen. Wir beten für unsere Kinder, denn wir haben gelesen, dass auch sie nicht davor gefeit sind zu sterben, selbst in jungen Jahren. Herr, arbeite auch schon an unseren Kindern, dass auch sie sich bekehren mögen zu dir. Herr, dass doch niemand von uns sterben muss, bevor er Glauben hat an dich. Und so stärke uns den Glauben, dass wir in allen Dingen einfach auf dich gucken, Herr, dass wir nur auf dich schauen. Aber was auch geschieht, Herr, was auch uns in diesem Leben noch widerfahren muss. Und nicht immer machst du es wieder rückgängig, nicht alle Toten weckst du auf, Herr. Auch wenn uns schlimme Dinge geschehen und wir nicht verstehen, warum es so sein muss, so bitten wir, dass wir immer Trost darin finden, dass wir wissen, dass du, unser Herr Jesus Christus, selbst gekommen bist, Fleisch angenommen hast, dass du selbst Hände und Ohren und Augen und Mund bekommen hast, uns gleich geworden bist als Mensch und dass du für uns gestorben bist, um all die zu retten, die an dich glauben. Denn so ist die Liebe Gottes, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Herr, du rettest nicht nur vor dem zeitlichen Tod, du rettest vor dem ewigen Tod, du schenkst ewiges Leben. Denn alle Menschen müssen sterben. Auch dieser kleine Junge, den du gnädig auferweckt hast, auch er lebt heute nicht mehr. Aber du schenkst ewiges Leben allen, die an dich glauben. Und so sorge dafür, dass alle hier an dich glauben, dass alle hier das ewige Leben haben, dass wir in dieser Hoffnung leben, dass du uns dereinst auferwecken wirst, dass du keines verlieren wirst von dem, was dein Vater dir gegeben hat, sondern uns allen das ewige Leben gibst und uns alle aufwecken wirst am letzten Tag. Und so flehen wir, komm bald, Herr, und lass all die wieder lebendig werden, die in dir gestorben sind, zur Freude in der Herrlichkeit. Lass uns, auch wenn wir vielleicht nicht sterben müssen, so du vorher kommst, vor unserem Tod, lass uns doch aber alle verwandelt werden. Herr, und wenn unsere Zeit kommt, dass wir doch sterben, dass wir nicht mehr hier lebend erleben, wie du wiederkommst, sondern doch du uns vorher zu dir rufst. So lass uns im Glauben sterben. Lass uns sterben in der vollen Gewissheit, dass wir gerettet sind, dass wir selig sind, dass wir zu unserem Herrn gehen. Ja, dass die Engel selbst uns zu dir führen werden. Und so flehen wir, dass du uns nun segnest, dass wir für dich leben, dass wir leben in dieser Hoffnung. Und dass niemand hier ist, der diese Hoffnung nicht hat, Herr, oder unberechtigterweise, weil er auf falsche Dinge setzt. Herr, rette uns alle und zieh uns alle zu dir und lass uns alle einst ewig leben bei dir in der Herrlichkeit. Gepriesen sei dein Name, denn du allein schenkst Leben und ewiges Leben, denn du hast den Tod besiegt, du hast ihn verschlungen in Sieg. Gepriesen seist du dafür. Amen.